Morgen. Ich heiße Sie herzlich willkommen an diesem Sonntag und wir fangen heute ein bisschen anders an und zwar direkt mit dem Lobpreis. Wir wollen Gott loben und feiern und vor seinen Thron kommen und da lade ich Sie alle ein, jetzt auch mal reinzukommen und Plätze einzunehmen und wir fangen an mit Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Genau, aufstehen ist herzlich willkommen.
Wer kann genug dich preisen? Wer tief genug sich beugen vor dir? Wessen Hand ist vor dir rein? Himmlische Majestät, alles was groß ist und zählt, wird vor dir bedeutungslos und klein. Und ich lege mein meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Wer kann dein Kreuz begreifen? Wer Jesu tief sich beugend vor dir? Wer erkennt, was du getan? Maßlosen Reichtum und Würde legtest du ab zur Erde, kamst du als Knecht und wurdest arm. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Für dich ist das Lamm. Würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron. Ich lege meine Krone, ich lege meinen Zahn, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Zahn, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die durch Gnade steh ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein ewiglich.
Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel.
Gesprochen durch der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir.
Zeit zu Zeit bleibt mir verborgen, dass deine Nähe mich umgibt, dass du mich anschaust voller Gnade, ein Gott, der ohne Maßen liebt. Und darum streck ich voller Sehnsucht meine Hände aus nach dir, denn wie das Land auf Regen wartet, warte ich auf dich. Zeig dich mir, ich lieb von jedem Wort aus deinem Mund. Schweige nicht, sprich zu mir, und das Grau in Grau wird bunt. Herr, ich brauch jetzt ein Wort, nur ein Wort aus deinem Mund. Nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Zeit zu Zeit bleibt mir verborgen, dass du mir Trost und Hoffnung schenkst, dass du mir meine Schuld nicht nachträgst, dass du sie tief im Meer versenkst. Doch weil es wahr ist, strecke ich mich aus nach deiner Gegenwart. Und wie das Land auf Regen wartet, warte ich auf dich. Zeig es mir. mich umgibt, dass du mich anschaust voller Gnade, ein Gott, der ohne Maßen liebt.
Amen.
Ja, einen guten Morgen auch von mir und ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst, den wir ja schon am Feiern sind, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe das Losungswort von gestern nochmal mitgebracht. Wer die Losung liest, das ist aus 5. Mose 14, 2. Du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Ich finde, dieser Vers beschreibt auch in wunderbarer Weise, wie wir hier zusammen sind. Dein heiliges Volk, das sind wir als Gemeinde mal. Sind wir mal ein Volk. Ich finde das schön. Ein heiliges Volk. Es geht ja heute auch wieder um Heiligung in der Predigt. Und auch da wird uns Arne wieder einen Schritt weiter hineinführen und, ja, und zeigen, was es für uns heißt, ein heiliges Volk zu sein. Deinem Gott. Wir versammeln uns hier vor unserem Gott und wollen von ihm ja hören. Nur ein Wort haben wir gerade gehört, vielleicht auch zwei. Und wollen weiterkommen, wir wollen erbaut werden, wir wollen ja uns die Hände neu füllen lassen, neu zurüsten lassen und Gemeinschaft haben. Und der Herr, der dich erwählt hat, lass uns mal den Vers auf der Zunge zergehen. Und der Herr, der dich erwählt hat, ja, jeder von uns einzeln, jeder hier von uns ist erwählt. Keiner ist aus Zufall hier. Jeder ist hier, weil Gott das gewollt hat. Dass du sein Eigentum seist. Vielleicht hat noch nicht jeder diesen Schritt innerlich so hingekriegt, dass er sich als Eigentum Gottes sieht. Das ist ein ganz toller Schritt. Und ich bin darüber sehr, sehr glücklich. Ich kann es nur empfehlen, darüber mal nachzudenken. Aus allen Völkern. Na gut, jetzt sind wir vielleicht hier in der Gemeinde mit vielleicht so ein Dutzend, vielleicht 15 Völkern unterwegs, also verschiedene Mitglieder und Freunde der Gemeinde, die aus verschiedenen Ländern hier sind. Aber wir sind hier bunt unterwegs. Wir haben auch gerade von bunt gehört und das finde ich auch sehr schön. Lass uns dann beten und ich bitte dazu, dass wir nochmal aufstehen. Lieber Jesus, hab Dank für diese wundervolle Stunde. Hab Dank, dass du uns jetzt Zeit schenkst, mit dir zusammen zu sein, miteinander zusammen zu sein. Und wir sehen uns nach Gemeinschaft, so wie wir es gerade gesungen haben. Wir uns ausstrecken zu dir mit leeren Händen, die du uns füllen willst. Hab Dank, dass du uns immer wieder das Angebot machst, zu uns zu sprechen und zusammenführst hier als Gemeinde, als dein Volk, dass wir einander wahrnehmen und zusammen auch dich wahrnehmen. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit hier segnest, dass du mitten unter uns bist und dass du zu uns sprichst. Amen. Amen. Wir singen heute noch zwei weitere Lieder, ein älteres und ein noch älteres Lied, einfach um so ein bisschen so auch den kulturellen Bogen auch zu spannen. Du bist das Licht der Welt. Schauen wir uns mal kurz den Flyer an auf der Rückseite, dass wir uns da noch mal ein paar Termine angucken. Einmal unsere Pastoren sind in der nächsten Woche auf Langeoog, Pastorenwoche. Arne, ich bin in Gedanken bei dir, ich mag Langeoog. Ich werde gerne mitkommen. Ganz toll. Ja, Kindergottesdienst, Übernachtung im Gemeindehaus, dann Jubiläumsfeier, Crossover 10 Jahre. Damit also herzlich zu eingeladen. Ich finde, das ist wirklich ein Grund zum Feiern, dass wir diese tolle Gruppe so lange im Haus haben und die wirklich mit einer enormen Konsistenz und hier gewesen sind und immer noch sind. Und hier sind viele junge Leute durch diese Gruppe gegangen und auch haben den Weg in die Gemeinde gefunden. Also eine ganz, ganz tolle, gesegnete Arbeit. Dann Atempausen für Frauen und ja, Gabenseminar. Gaben, sind das hier so die Äpfel und Nüsse? Was sind denn Gaben? Ne? Ich kenne die zu Weihnachten. Ne? Martina, sag uns doch, was Gaben sind, was ein Gabenseminar ist.
Das mache ich jetzt in 10 Sekunden. Ich sage euch nicht, was Gaben sind, aber ich lade euch ein, herauszufinden, welche Gaben und Talente Gott euch geschenkt hat. Ich lade euch ein, herauszufinden, ich lese das ein bisschen ab, wie und wo ihr eure Gaben einsetzen könnt. Und was sind überhaupt Gaben? Mit uns, mit mir zusammen durch die Bibel zu spazieren, Bibelstellen anzugucken und für euch ganz persönlich zu entdecken, wie ihr eure Gaben, die Gott euch geschenkt habt, hier in der Gemeinde, in eurem persönlichen Umfeld einsetzen könnt. Und das startet jetzt im November, an den ersten 3 Donnerstagen im November, am 7., am 14. und am 21. Ich freue mich auf Anmeldungen von euch. Wir treffen uns dann je nach Größe der Gruppe entweder hier im Gemeindehaus oder bei uns zu Hause. Also ganz herzliche Einladung, meldet euch bei mir an. Ich stehe nach dem Gottesdienst am Infostand. Bitte kommt, ich freue mich auf jeden, der kommt. Prima, bis dann.
Wunderbar. Ich habe das vor 20 Jahren auch mal mitgemacht und da kam raus, dass ich Moderation kann. Na gut. Auch ganz schön. Ja, dann Männerwoche in Radlar. Das ist immer wieder ein ganz tolles Format, wo wir als Männer so im Kreis von 15, 16 Leuten zusammen kochen, wandern, gute Gespräche haben auf dem Weg durch den Wald. Erfahrungsgemäß bei genialem Herbstwetter mit stahlblauem Himmel und tollem Herbstlaub. Und das ist also wirklich immer wieder toll. Und noch 1, 2 Plätze frei für Kurzentschlossene. Wer mit möchte, gerade auch mal die jüngeren Leute, senkt doch mal den Durchschnittsalter, Schnitt und traut euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn noch 1, 2 mitkommen. Wir sind also am 8. bis 10. November in Radlar. Das ist ungefähr knapp 2 Autostunden von hier. Und da wartet uns ein ganz tolles Wochenende. Dann Beachvolleyball, kann man nachlesen jetzt. Und auch die Gemeindeversammlung möchte ich noch besonders darauf hinweisen, dass wir als Gemeinde ja hier auch mal so im großen Kreis zusammenkommen wollen. Ich betone groß, dass wir nicht nur mit 3 Reihen hier sitzen, sondern dass wirklich die Mitglieder sich aufgefordert fühlen, zu kommen. Ja? Es gibt sonst vieles zu beschließen, zu besprechen und das sollten wir als Gemeinde auch zusammen tun, so wie wir auch zum Feiern oder auch unterwegs sind. Arne, du wolltest noch eine Ansage machen zu der Umfrage.
Die dauert ein bisschen, weil ich Folien zeige. Wir haben eben gehört, dass wir ein Volk sind. Das ist dieses Volk, Freie Evangelische Gemeinde Dortmund-Körne. Nicht jeder wird wissen, dass es im Bund Freie Evangelische Gemeinden gut 400 Gemeinden gibt. Mit rund 40.000 Mitgliedern sind einige mehr. Und der Bund hat daran ein Interesse, fit zu bleiben und hat uns dazu angeschrieben. Und alle Mitglieder haben von mir eine Mail erhalten in der letzten Woche. Und dazu gibt es jetzt noch folgende Informationen. Für viele wird das eine Wiederholung sein. Der Bund hat uns angeschrieben mit folgenden Worten. Liebe Gemeinden, als freie evangelische Gemeinden sind wir keine starren, abgestorbenen Gebilde, sondern lebendig. So heißt es in der Vision des Bundes Freie Evangelische Gemeinden. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Bei so viel Lebendigkeit und Bewegung ist es immer wieder wichtig, innezuhalten und sich Zeit für eine Bestandsaufnahme zu nehmen. Eine solche Bestandsaufnahme aus der Perspektive der Gemeindemitglieder ist das Ziel der großen FEG-Studie. Denn nur zu oft spekulieren wir über Trends und Entwicklungen, weil uns die Fakten fehlen. Also durch eine Telefonumfrage sollen Fakten über das Leben freier evangelischer Gemeinden erhoben werden. Dazu gibt es jetzt noch 4 Folien, die ich euch kurz vorstellen möchte. Das ist die Studie der freien evangelischen Gemeinden. Wen erreichen wir und wie sind wir organisiert? Befragung von 2000 FEG-Mitgliedern in Deutschland in 60 zufällig ausgewählten Gemeinden. Und jetzt ein Halleluja, wir gehören zu diesen 60 zufällig ausgewählten Gemeinden. Das ist doch schon mal ein Knaller. FEG-Studie, was ist FEG? Wen erreichen wir? Also die Frage noch einmal, verantwortlich für die Studie ist der Kollege Michael Schroth, Pastor in der FEG Aachen. Das ist seine Promotionsarbeit. Also es geht hier wirklich um eine wissenschaftliche Untersuchung. In Kooperation mit der Bundesleitung, hatte ich erwähnt, und der Hochschule. Der Zeitraum 28.10. fängt jetzt also sehr bald an, geht aber den ganzen Monat November durch. Und es werden Telefoninterviews von 25 bis 30 Minuten durchgeführt. Die Befrager sind Studenten der Hochschule. Also die Interviewer sind Studierende der Hochschule und natürlich werden alle Auskünfte anonym und vertraulich behandelt. Letzte Folie. Eine Bitte oder 4 Bitten stehen da. Solltest du also von unseren Gemeindemitgliedern, nur die werden eventuell angerufen, zufällig ausgewählt sein, dass du zufällig angerufen wirst, hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst direkt auflegen und sagen, mache ich nicht. Das ist in Ordnung, aber unsere Bitte ist, nicht direkt aufzulegen, da du jetzt ja informiert bist, du unterschreibst da keinen Vertrag, es passiert ja auch nichts. Nehmt euch Zeit, eben diese 25 bis 30 Minuten für diese Umfrage, tragt damit zur Entwicklung unserer Gemeinden, unseres Bundes bei und weitere Informationen, wenn ihr noch mehr Bedarf habt, dann könnt ihr euch an mich wenden. Allerdings bin ich ja nächste Woche nicht da. Was die datenschutzrechtlichen Dinge angeht, da könnt ihr euch vielleicht an den Rainer halten. Mit dem haben wir das konferiert und das ist alles clean und gut. Also könnt ihr euch drauf verlassen. Aber wer mehr Informationen will, kann die von mir auch noch bekommen. Ganz herzlichen Dank, wenn ihr euch an dieser Umfrage beteiligen wollt. Wenn ihr zu den Auserwählten gehört, zufällig Auserwählten, die befragt werden.
Sonst haben wir die Kollekte mal mit einem Lied verbunden. Ich dachte, wir gönnen uns mal die Zeit und hören auf ein Liedstück von Gerd Getschmann. Und sammeln die Kollekte ein. Ich habe ein paar Verse aus Psalm 119 mitgebracht, die wir zusammen im Wechsel lesen wollen. Und wir stehen dazu auf und bleiben zum anschließenden Fürbittegebet stehen. Die Gemeinde liest bitte die eingerückten Verse. Lesen wir uns zusammen, alles gut. Lesen wir zusammen. Wie wird ein junger Mann Lieber Gott, himmlischer Vater, wir wollen vor dich treten und bitten für unsere Gemeinde, dass du sie weiter gedeihen lässt, dass du sie segnest, dass du Einmütigkeit schaffst und Frieden, dass wir viel Freude zusammen haben, auf dich schauen und für dich als Gemeinde auch wirklich interessant sind, interessant bleiben für Gäste, für Besucher, dass hier dieser angenehme Geruch ist von Liebe, Freundlichkeit und Güte. Segne unsere Jugendgruppen, den Kindergottesdienst, den biblischen Unterricht, die hier auch sonntags zusammenkommen und auch auf dein Wort hören. Ich möchte dich bitten für unsere Stadt, dass du uns hier immer wieder neu setzt als Licht in der Stadt Dortmund, dass wir leuchten, dass wir wahrgenommen werden, dass wir Zeugnis sind für dich. Ich möchte dich bitten für unser Land, in dem oft so viel Unfrieden ist, so viel Uneinigkeit, so viel ist kaputt und schlecht verwaltet, hier so viel Rückstand. Und ich bitte dich einfach um Weisheit für die Politiker, für die Entscheidenden, dass du ihnen Wege zeigst, wie man das alles hinkriegt. Ich möchte dich bitten für die große, weite Welt, aus der wir immer wieder Bilder sehen, die uns beunruhigen, über Politiker, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, die Macht an sich reißen, die Unfrieden stiften. Wir sehen Naturkatastrophen, wir sehen Hunger und Dürre und Umweltschäden und viele Menschen auf der Flucht. Ich bitte dich, Herr, erbarme dich und sag auch an jedem von uns, wie wir uns dazu stellen können. Wir wissen aber, dass alle Dinge in dir geborgen sind, dass wir mit allen unseren Sorgen und Nöten zu dir kommen können, was uns umtreibt, was uns erschreckt, dass du uns Frieden schenkst. Amen. Wir nehmen Platz und hören auf die Predigt.
Hören auf den Gott, der redet. So habe ich diese Predigt überschrieben in der Reihe über Heiligung. Also wir gehen der Frage nach, wie wir denn mit Gott, mit Jesus Christus in Gemeinschaft leben können, wie der Heilige Geist die Wirkkraft Gottes unser Leben bestimmen kann. Und dabei ist das Hören auf den Gott, der redet, ganz wesentlich. Und gleichzeitig ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass Gott redet. Der ein und andere von uns hier im Gottesdienst wird Worte Gottes haben, Bibelworte haben, die ihm besonders vertraut und ganz besonders lieb sind. Sehr viele Menschen, auch wenn sie lange keine Gottesdienste mehr besucht haben, kennen doch dieses Bibelwort: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, mir wird es an nichts fehlen. Ein Wort großer Zuversicht und Gewissheit. Andere erinnern vielleicht das Wort, das für sie wichtig geworden ist. Du Gott, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wieder ein anderer hat vielleicht ein Wort aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 17 im Ohr. Heile du mich, Herr, so ist mir geholfen. Das ist der Vers, der Wochenspruch dieser Woche, in die wir hineingehen. Oder dir fallen Worte ein wie befreit aus der Macht, aus der Knechtschaft der Sünde, seid ihr frei geworden, für Gott zu leben und ihm zu dienen. Ein Wort aus dem Römerbrief. Ich weiß nicht, welches Bibelwort für dich persönlich Bedeutung hat. Vielleicht ist es dein Konfirmationsspruch oder wer bei uns aus dem biblischen Unterricht entlassen wird oder verabschiedet wird, bekommt auch ein Bibelwort gesagt. Vielleicht ist es dein Taufvers oder ein Wort, das du zur Kindersegnung empfangen hast. Möglicherweise ist das aber auch alles längst vergessen und da ist vielleicht auch gar kein Wort, das dir besonders bedeutsam und wichtig ist, kein Wort, das dich durchs Leben begleitet. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt. Der eine und andere kennt dieses Bibelwort im Lutherdeutsch, dann heißt es, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ich vermute, wieder anderen ist dieses Bibelwort nicht geläufig und die Gedanken des Propheten auch relativ fremd. Dein Wort ist meine Herzensfreude. Vielleicht ist es aber auch so, dass du persönliche Erinnerungen, Erfahrungen, auch Erwartungen mit diesem Bibelwort verbindest oder mit irgendeinem anderen. Ich möchte dieses Bibelwort im Zusammenhang auslegen, in dem es sich im Prophetenbuch Jeremia findet. Jeremia war ein Prophet des Alten Testamentes. Und dabei wird uns dieses alte, vertraute oder unbekannte Bibelwort geradewegs in unsere Gegenwart hineinführen und dort auch einen ganz wesentlichen Aspekt des Glaubenslebens ansprechen. Und Glaubensleben meint nicht viel anders als Leben in der Heiligung, also ein Leben als Volk Gottes, in der Nachfolge Gottes Jesu zu führen. Vielleicht erschließt sich uns über diesen Bibeltext, das ist meine Hoffnung, ein Zugang, der uns überraschen wird. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt. Hören wir also jetzt diesen Vers in seinem Zusammenhang, in dem er bei Jeremia steht. Und ich lese nach der Übersetzung der Guten Nachricht und ihr habt den Text vor Augen. Jeremia gab zur Antwort, du weißt alles, Herr, denk an mich und hilf mir. Leg meinen Verfolgern das Handwerk, hab nicht so lange Geduld mit ihnen, sonst gehe ich noch zugrunde. Du weißt doch, dass sie mich deinetwegen beschimpfen. Wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt. Denn ich bin doch dein Eigentum, Herr, du Gott der ganzen Welt. Ich kann nicht mit anderen Leuten fröhlich zusammensitzen und mit ihnen lachen. Denn du hast deine Hand auf mich gelegt und mich einsam gemacht. Dein Zorn über dieses Volk hat von mir Besitz ergriffen. Warum nimmt mein Leiden kein Ende? Warum will meine Wunde nicht heilen? Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich. Aber du lässt mich im Stich wie ein Bach, der im Sommer versiegt. Da sagte der Herr zu mir, wenn du zu mir umkehrst, nehme ich dich wieder an und du sollst wieder mein Diener sein. Wenn du nicht mehr solchen Unsinn redest, sondern deine Worte abwägst, dann darfst du mein Mund sein. Hör nicht auf die anderen, sondern sieh zu, dass sie auf dich hören. Du wirst diesem Volk wie eine Mauer gegenüberstehen. Sie werden gegen dich anrennen, aber sie können dich nicht bezwingen. Denn ich stehe dir zur Seite, ich schütze dich, ich, der Herr. Ich befreie dich aus der Hand deiner Feinde, ich reiße dich aus der Faust dieser Gewalttätigen. Ihr seid mein Volk, so hatten wir Anfang des Gottesdienstes gehört. Im Neuen Testament wird das wiederholt. Ihr seid mein Volk, sagt Jesus, eine ausgewählte Gemeinschaft, eine Priesterschaft, Diener Gottes. Und das wurde ähnlich auch dem alttestamentlichen Volk Israel gesagt. Aber hier im Propheten Jeremia stehen sie wie eine Mauer, wie ein Bollwerk gegen Gott auf und sagen, was der zu sagen hat und was du uns ausrichtest von ihm, lieber Jeremia, das interessiert uns einen Kehricht. Und Jeremia, er hat Heißhunger. Heißhunger, das ist seine Erfahrung. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt. Wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Also stell dir vor, du hast so richtig Hunger, das haben wir ja dann und wann. Und dann steht da irgendein Essen vor dir, vielleicht eine Linsensuppe. Ich mag Linsensuppe, wenn ich richtig hungrig bin. Und dann kannst du nicht lange abwarten, dann schaufelst du das rein. Das ist großartig. Das macht Freude. So geht's dem Jeremia, wenn er in der Bibel liest, wenn er Gott hört. Wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Lassen wir das Bekenntnis des Jeremias auf uns wirken. Finden wir uns also gefühlsmäßig da wieder, was wir eben im Psalm 119 gemeinsam gelesen haben. Wir finden hier Zustimmung zu Gottes Wort. Und Einverständnis. Ich suche dich von ganzem Herzen. Das ist Einverständnis. Wir finden hier und im Psalm 119 Dankbarkeit für Gottes Wort. Gelobt seist du, Herr. Da ist Glück. Lehre mich deine Gebote. Ich freue mich daran. Da ist auch Nachdenken und Erkenntniszuwachs. Ich freue mich daran, ich will nachsinnen. Ich vergesse deine Worte nicht. Und bitte, öffne mir die Augen. Ich lege meine Worte in deinen Mund, hatte Gott dem Jeremia bei seiner Berufung zugesagt. Ganz am Anfang, erstes Kapitel vom Propheten, kann man das nachlesen. Und Jeremia gab weiter, was er von Gott vernahm. Kamen Worte von Gott her, so war ihm das Glück und Herzensfreude. Ein erstes Mal halte ich an dieser Stelle ein und führe meine Gedanken aus. Kenne ich persönlich das, was Jeremia beschreibt? Kennst du das? Freude am Bibellesen. Richtig hungrig sein. Dich mit Heißhunger darüber hermachen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, sagt Jesaja. Ein schöner Spruch, sagt Jesus, ein schöner Spruch für dich vielleicht an der Wand oder eine Herzenserfahrung. Ich halte ein und führe meine Gedanken aus. Ich lese in der Bibel und die Worte erreichen mein Herz. Ist das so? Erfahre ich daraus Kraft, Ermutigung? Und das habe ich oft erlebt. In bestimmten Situationen die Bibel gelesen und es war wirklich wie ein frischer Quell. Und daraus erwuchs viel Ermutigung, klare Anweisung, eine große Gewissheit, was zu tun ist in den Entscheidungen, die zu treffen sind. Ich habe aus diesem Wort Trost empfangen, auch ganz unerwartet, nicht gezielt irgendwas, einen Vers mir ausgesucht, der möglicherweise passen könnte zu meiner desaströsen Lage, sondern ich las und fand, wie ein Schatz im Acker. Zustimmung dem Wort Gottes gegenüber kenne ich und tiefe Gewissheit, innere Bewegung, ein Gefühl, ergriffen zu sein, ja, ein Empfinden, jetzt unmittelbar anbeten zu müssen. Nicht, weil ich das muss, sondern weil es eine Sehnsucht in mir ist, eben weil ich große Beute gemacht habe und dafür dankbar bin. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen solche Erfahrungen wie auch ich dann machen, häufig, wenn es ihnen nicht ganz so gut geht. Gott spricht durch sein Wort ganz häufig zu Menschen in Krisen, in schwerer Krankheit, in großen Herausforderungen. Also dann, wenn wir gar nicht selber feste stehen, sondern verunsichert durchs Leben hinken. Und ich habe festgestellt, dass Gott dann intensiv zu uns spricht, wenn wir intensiv nach ihm fragen, wenn es also dein Wunsch ist, etwas von ihm zu hören. Gott spricht mit interessierten Leuten. Such mich, sagt er, und du wirst finden. Aber eben suche, dann wirst du finden. Die Bibel spricht vom Leben. Sie beschreibt unsere Lebenswirklichkeit und sie beschreibt auch diese Welt, in der wir heute leben und die uns tatsächlich Angst und Bange werden lässt. Aber schaust du ins Alte Testament hinein und auch ins Neue, dann siehst du, so viel anders war es in den 3.000, 4.000 Jahren bisher auch nicht. Ihr seid mein Volk, sagt Gott immer wieder im Alten und Neuen Testament. Und er sagt es auch dir und mir zur Ermutigung. Die Bibel ist also ein Buch der Lebenswirklichkeiten und kein weniger ein dogmatisches Lehrbuch. Dogmatisches Lehrbuch ist zum Beispiel, Jesus Christus starb zur Vergebung der Sünden. Haben wir eben gesungen. Absolut richtig. Nur berührt es dein Herz? Berührt diese Botschaft noch dein Herz? Das hat es damit zu tun, ob unser Herz warm ist für Jesus und offen gegenüber dem Leben. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, merke ich, dass dieses Wort mich dann berührt, wenn ich weiß, dass es für mich lebensnotwendig ist, dass dieser Christus für mich beim Vater eintritt. Wenn ich spüre, dass ich vergebungsbedürftig bin. Wenn ich begreife, dass ich dieses Leben nicht souverän in der Hand habe, nicht mal weiß, was der morgige Tag mir bringen will oder der Weg nach Hause. Manchmal bleibt die Küche kalt und das kann ja ganz nett sein. Also ich esse auch gerne kalte Wurstplatte. Also nicht so süß, ist nicht so ganz mein Ding, sondern so deftige Leberwurst, alles mit Cholesterin, finde ich gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kalte Platte, kalte Küche, kann sehr lecker sein. Im Geistlichen allerdings unglücklich. Hier bei Jeremia in diesem Bibelwort klingt es unvermittelt ganz anders. Es klingt ganz etwas anderes an. Gerade hat er geschwärmt vom Wort Gottes und dem, was es ihm bedeutet. Und dann massiver Bruch, du lässt mich im Stich wie ein Bach, der im Sommer versiegt. Du bist mir zum trügerischen Quell geworden. Jeremia 15, also dieses Kapitel, gehört zu den sogenannten Klageliedern des Propheten. Und die Situation, in der er steht, ist verfahren. Seine Stimmung ist gänzlich am Boden, ganz düster. Mit jungen Jahren wurde Jeremia von Gott zum Propheten berufen und anfangs hat er sich begeistert darauf eingelassen. War es so? Nein. Er hat sich gesträubt. das lass mal schön einen anderen machen. Ich bin doch viel zu jung. Ich will das nicht. Auch das finden wir immer wieder in der Bibel beschrieben. Aber schließlich war ihm doch nichts anderes übrig geblieben, als dem Ruf Gottes nachzukommen. Und von Beginn an lastet auf diesem seinem Amt Schweres. Deswegen wollte er es auch nicht. Jeremia hat wie kein anderer seiner Kollegen dem Volk Gottes das Gericht Gottes anzusagen. Jeremia ist ein Unheilsprophet in Gottes Diensten. Und das bringt einen anderen Umstand mit sich, denn niemand will auf ihn hören. Das ist damals, wie es heute ist. Erzähl mir nette, schöne Geschichten und alle sagen, boah, das ist doch schön. Erzähl was anderes und die Leute sagen, nee, aber sehr unangenehm. Und Jeremia ist deswegen regelrecht unbeliebt. Man meidet den Umgang mit ihm und mit der Zeit wird er seinen Landsleuten richtig lästig. Jeremia stört. Sie verspotten ihn, lachen ihn aus, schlagen den Boten Gottes und trachten ihm schließlich sogar nach dem Leben. Unter solcher Belastung droht Jeremia auszubrennen. Er ist seiner Berufung und er ist der Menschen überdrüssig. Und seine Klage zu Gott ist unüberhörbar eine Anklage. Du bist mir zu einem trügerischen Quell geworden. Jeremia hat es satt. Er ist es leid. Er tritt in den Streik. Doch mit seinem Trotz ist ihm nicht geholfen. Gott spricht ab dem nicht mehr zu ihm. Der Prophet bleibt ohne Worte. Die Quelle, aus denen er schöpfte, ist versiegt. Jeremia fühlt sich von Gott verlassen und das ist weit schlimmer als jedes andere Verlassenheitsgefühl. Gott schweigt und diese Stille erdrückt Jeremia regelrecht. Ein zweites Mal halte ich ein und führe meine Gedanken aus und nehme dich dabei mit. So hoffe ich. Ich höre nicht, dass Gott mit mir spricht. Ich vernehme nichts von ihm. Alles tot. Wenn ich die Bibel lese, ist das alles andere für mich als lebendiges Wort Gottes. Das scheint mir doch mehr ein propagiertes Ideal zu sein, denn eine erfahrbare Wirklichkeit. Bibel lesen, freudlos, nicht inspirierend. Zu aller Last, die ich eh schon trage, weitere Ansprüche, Ermahnungen, sogar Drohungen. Manch Unverständliches lese ich da. Da habe ich schon gar keine Lust mehr, mich damit zu befassen. Widersprüchliches erkenne ich und ja auch Ärgerliches. Widerstand gegen das Bibellesen steigt in mir auf. Desinteresse, sogar Ablehnung. Findest du dich in solchen Gedanken, in diesen Gefühlen wieder? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich das kenne. Und auch die Versuchung kaum noch, in der Bibel zu lesen. Und dann, ihr Lieben, bleibt die Küche tatsächlich kalt. Du liest noch selten oder gar nicht mehr. Und wenn noch selten, dann noch seltener, dass es dich berührt. Dass es dich vom Hocker riss, was du da gelesen hast. Wann geschah das zuletzt? Geschah es überhaupt jemals? Oder war es immer nur Hintergrundplappern, Geplätscher? Habe ich, kenne ich, jo. Vom Kindergottesdienst an kenne ich diese Geschichten. Schlag auf, wie oft habe ich das erlebt? Erste Seite aufgeschlagen, kennen wir. Brauche ich gar nicht weiterlesen, kenne ich ja. Nächste Seite aufgeschlagen, kenne ich auch. Ihr Lieben, wie soll da noch was passieren? Wenn wir immer schon alles wissen. Aber Gott spricht doch, und das ist ja wohl der Sinn, ins Jetzt, ins Hier, in die Wirklichkeit. Vielleicht hältst du das Bibellesen für überflüssig und der Griff nach der Bibel ist selten bis gar nicht mehr. Dann sage ich dir, das verwundert nicht, denn Jeremia ging es wie dir. Und er ist nicht der Einzige. Und wenn wir unter uns fragen würden, bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch nicht der Einzige bist. Wie kommen wir nun zum neuen Geschmack? Wie gewinnen wir neuen Geschmack, neue Lust auf dieses Wort? Lehre mich deine Gebote, ich suche dich, gelobt seist du. Lehre mich deine Gebote, ich freue mich, ich will nachsinnen, ich vergesse deine Worte nicht. Wollen wir hören, was uns Gott zu sagen hat, wird es, ihr Lieben, ohne Gedanken, ohne eigene Gedanken nicht gehen. Du kannst nicht mit Jesus unterwegs sein, wenn du andere für dich denken lässt. Das geht nicht. Wenn du von anderen abhängig bist, dass sie dir das Wort auslegen und immer erklären, was da drin steht, ist es nicht dein Wort, nicht dein Eigentum. So kannst du auch Predigten erleben. Der erzählt da was ganz nett, schön, dass der sich so damit befasst, aber das war's dann. Ich will ja gar nicht wissen, wie schnell er diese Predigt, die ich hier halte, vergisst. Das ist doch einfach die Wahrheit. Was uns gehört, ist das, was du selber kaust. Das gehört dir. Also ohne Eigengedanken geht es nicht ab. Aber vielleicht, und das ist eine schlechte Nachricht, vielleicht geht es entgegen unseren Wünschen und Plänen. Auf den ersten Blick eine schlechte Nachricht. Jeremia wollte süße Worte. Der wollte auch mal Süßholz raspeln, kann man ja verstehen. Die sauren Worte, die Gott ihm gab, die war er leid. Doch Erfahrung mit Gott hält für uns eben nicht nur schöne Dinge bereit, sondern legt den Finger auch auf Wundepunkte in unserem Leben. Und das ruft Widerstände in uns hervor, wie bei den Menschen damals. Und dann ist es viel leichter, alles beim Alten zu belassen, als Kurskorrektur vorzunehmen. Einschnitte ins gewohnte Leben tun weh. Und keineswegs verlockt uns dabei absehbarer Gewinn. Unser Predigttext sagt dazu Folgendes. Das Wort von Gott her lässt sich auch mundtot machen. Jeremia hat das geschafft. Und es gelingt auch uns immer wieder, Gott mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen. Den Geist Gottes, so sage ich es im Neuen Testament, zu betrüben. Der reagiert also auf dich, der Geist Gottes. Der zieht sich zurück von dir, wenn du sagst, erzähl mir, was du willst. Also, nee. Das Wort von Gott her lässt sich mundtot machen und Jeremia hat das geschafft. Doch der vermeintliche Gewinn, den er anstrebte, ist in Wahrheit ein tiefer innerer Verlust. Die Küche nämlich seiner Glaubenserfahrungen, diese Küche bleibt kalt. Die Küche, in der Glaubenserfahrungen gebacken werden, bleibt auch in deinem Leben kalt. In meinem, wenn wir sein Reden zum Schweigen bringen. Fad, eintönig, langweilig erscheint es uns dann, was die Beschreibung deiner Bibellese oder auch des Gottesdienstesbesuches ist. Das liegt ziemlich weit ab dann von den Möglichkeiten des Heiligen Geistes in dir. Und dafür ist es wichtig umzusetzen, Wenn das sich ändern soll, ist es wichtig, umzusetzen, was du verstanden und erkannt hast. Das Problem, ihr Lieben, ist nicht, dass wir zu wenig Erkenntnis haben, sondern dein Engagement nimmt ab, wenn wir, was wir tun, lustlos tun und nur nach aus äußerer Notwendigkeit heraus. Und das kennst du aus deinem Beruf, den du ausübst, ebenso wie aus dem Studium, aus der Ausbildung, in der du stehst. Das kennst du als Schüler. Das gilt genauso für Lehrer, für Angestellte, für Beamte, für Selbstständige. Und es gilt genauso auch für das Leben als Christ. Wenn es nur noch um Pflicht geht, wird es lustlos. Dann wird es mechanisch. Und so wird auch die stille Zeit, also die Zeit, in der wir Gott suchen, zu einer mechanischen Pflichterfüllung. Und es kann auch sein, dass du im Gottesdienst nichts erwartest. Und da kannst du dich fragen, habe ich heute Morgen irgendetwas erwartet? Und wenn ja, was? Und wenn du nichts erwartest, im Gottesdienst wie beim Bibellesen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch nichts empfängst. Du warst mit deinem Hauskreisbesuch, mit dem Bibellesen, mit dem Gaudi-Gottesdienstbesuch, mit deiner Mitarbeit, warst du zwar die Form, du erfährst aber wenig Freude dabei. Du schöpfst daraus keine Energie, sondern auch das ist ein klassisches Zeichen, du verausgabst dich darin. Aber niemand verhungert, weil er sich dauerhaft nur von kalter Küche ernährt. Brot, Butter, kalter Fisch, Käse, Wurst. Das mag dich am Leben erhalten, aber wir wissen, dass es Besseres gibt. Mit Gott umzugehen und ihm zugleich gleichgültig gegenüberzustehen, ist eine äußerst unangenehme Angelegenheit und vielleicht ist sie dir vertraut. Du gehst mit Gott um, aber irgendwie stört er in deinem Leben. Er ist dir wichtig und zugleich hast du auch das Gefühl, bleib mir weg. Wenn dich die Umstände oder die Erwartungen anderer immer und immer wieder zwingen, dein christliches Engagement der Form nach aufrechtzuerhalten, dann wirst du weniger und weniger Interesse an dem haben, was du tust. Und im gleichen Maß wird es auch uninteressant für diejenigen, die dir dabei zusehen. Es ist dann so langweilig, wie die Sache, an der du stehst, dich selbst langweilt. Du möchtest dann der Bewusstsein der Gegenwart Gottes entfliehen. Aber paradoxerweise ist es so, dass du gleichzeitig von ihm was hören willst, dass du deswegen vielleicht auch heute Morgen hier bist und jeden neuen Sonntag. Du willst dich mit dem Glauben befassen und zugleich ist er dir Anstoß und manchmal auch Erleichterung, einfach hier zu sein. Dein Glaube stört dich, aber zugleich weißt du, dass du ohne Glaube an Jesus auch nicht leben kannst. Ein drittes Mal, ihr Lieben, halte ich ein und führe meine Gedanken ein letztes Mal aus. Die Dinge des Glaubens sprechen mich nicht automatisch an. Ich kann mich dem widersetzen. Selbst an Jeremia konnte das und du kannst es auch. Derselbe, der sagen kann, dein Wort ist mir Freude und Trost, der sagt eben auch, du bist mir ein trügerischer Bach, eine versiegte Quelle. Und was bringt ihn Gott daraufhin zu Bewusstsein? Ein Wort, das uns regelrecht erschüttert und in unserem Slang würden wir vielleicht sagen, nun das ist aber gar nicht liebevoll und gar nicht wertschätzend. Denn Gott sagt ihm, wenn du aufhörst, solchen Unsinn zu reden. Ihr Lieben, manchmal brauchen wir mal ein Wort zur Sache. Das ist nun mal so. und Gott scheut sich davor nicht. Wenn du aufhörst, so einen Unsinn zu reden, wenn du aufhörst, dich ständig wegen deiner geistlichen Verfassung selbst zu bejammern und Gott vorzuhalten, warum er nichts tut, wenn du damit aufhörst, sind wir wieder im Kontrakt. Dann darfst du wieder mein Bote sein. Wohlgemerkt, und das ist auch ganz interessant, ein Bote für andere. Du und ich, wir als Gemeinde, wir sind Gesandte. Als Jesu-Nachfolger bist du ein Gesandter und eine Gesandte Jesu. Und er möchte zu dir und mir sprechen als seine Boten. Und Boten haben etwas auszurichten. Boten setzen sich nicht hin und sagen, boah, das ist ja begeisternd, wie großartig. Das schreibe ich in mein Tagebuch. Und dann gucke ich mir das 5 Jahre später nochmal an. Nein, du bist ein Bote, du bist ein Gesandter. Und das macht Gott hier deutlich. Ich rede zu dir, wenn du bereit bist, mein Bote zu sein. Mit anderen Worten, ich sage nicht, dass du zum Prophet werden musst. Vielleicht sollte ich dich sogar davor warnen, durch die Gemeinde zu laufen und zu sagen, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Aber ich fordere dich dazu auf, das, was du von Gott erkannt hast, weiterzugeben. Dich zu stellen zu dem, den du deinen Herrn nimmst. Jeremia empfing von Gott von dem Augenblick an keine Weisung mehr, mit dem er die Bereitschaft verlor, sich darauf einzulassen. Wenn du also nach geistlicher Erneuerung Ausschau hältst und ein Leben der Heiligung anstrebst, dann ist der Weg dahin deutlich markiert. Die unverzichtbare Voraussetzung für Erfahrung der Gegenwart Gottes in unserem persönlichen Leben und in der Gemeinde zeigt uns das Beispiel des Jeremia auf. Es ist das Interesse am anderen Menschen. Wenn du dies Interesse hast und Christus gegenüber dich dafür öffnest, wird er zu dir sprechen. Der neue Geschmack am Glauben kommt nicht aus dem Zögern, nicht aus dem Warten, nicht aus dem Zagen, auch nicht aus dem Klagen, nicht aus dem Zaudern, sondern aus dem Tun des Erkannten und aus der Bereitschaft, dich als Christ in dieser Welt in irgendeiner Weise zu verwenden. Sichtbar zu sein als Bote Gottes. Ich schließe meine Predigt mit einem Wort, das heute auch in der Tageslese steht von Søren Kierkegaard und das mich die ganze vergangene Woche befasst hat. Søren Kierkegaard sagt, wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Verlorener, als wir zugeben wollen. Wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Dir und mir wünsche ich, dass wir darüber nachdenken, dass uns das Wort Gottes seiner Ansprache neue Kraft verleiht. Und wir haben jetzt einen Augenblick der Stille, wo wir dies und das Gehörte auf uns wirken lassen können.
Ja, wir sind nun kurz vor Ende dieses schönen Gottesdienstes und mir bleibt noch einzuladen, einmal zu Gespräch und Gebet. Wer jetzt so das Bedürfnis hat, das festzumachen, was er gehört hat, hat Gelegenheit. Es gibt also eine Gesprächsinsel, an der Gelegenheit besteht, das Gespräch zu suchen. Da sind Leute, die zuhören, die beten, die Zeit haben. Und es ist, ich lade ein, noch zum Verweilen. Das Kaffeeteam hat aufgebaut und es steht also bereit, Getränke, Kaffee, Tee, um noch zu verweilen, bei einem guten Gespräch, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, Kontakte neu zu beleben. Und ich möchte auch die Gäste und Besucher hier unter uns ermutigen, nicht abseits zu bleiben, sondern sich einfach so in das Getümmel mit hineinzubegeben und vielleicht nette Leute kennenzulernen. Ja, wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen und bleiben nur zum Schlusslied noch stehen.
Der Apostel Paulus endet seinen Römerbrief mit folgendem Segen. Preis und Dank sei Gott. Er hat die Macht, euch in eurem Glaubensstand zu festigen. So bezeugt es die gute Nachricht, die ich verkünde, die Botschaft von Jesus Christus. Ihm, dem allein weisen Gott, gehört die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank und ein Wort zur Lage der Nation. Wir suchen ganz, ganz dringend Mitarbeiter im Technikteam. Und, das ist mein Punkt, Katrin Lang ist heute für uns eingesprungen, hat keine Übung in diesem Dienst. Wir haben sie gebeten und sie hat es für uns getan. Und deswegen... Und nun dürfen wir noch einmal singen.